Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Heute befrage ich den Senator für Verkehr und Mobilitätswende, Agnes Tjarks. Ahoi Agnes.
Moin Lars.
Lieber Agnes, auch bei dir ist die Sommerpause vorbei. Das heißt, die Stadt wird voller, weil alle aus den Ferien wiederkommen. Es gibt keine Parkplätze, aber die Baustellen sind immer noch da. Wie geht's dir denn?
Du, mir geht's gut. Ich hatte einen schönen Sommerurlaub und auch einen guten Sommer. Habe auch schon wieder ganz schön viel gearbeitet. Und das Gute an Baustellen, die ja gemacht werden, ist ja auch, dass es hinterher besser aussieht und neuer ist und moderner ist und die Infrastruktur im Zustand. Und dafür musst du etwas tun. Ne? Also ich bin relaxed an der Stelle.
Ich dachte, ich fange auch gleich erstmal mit dem Nervthema an, weil ich glaube, das Wort Baustelle mag man als Verkehrssenator überhaupt nicht. Weil das ist doch wahrscheinlich auch, wenn du in den Supermarkt gehst oder sonst wie, ist doch das Thema, wo du am häufigsten drauf angesprochen wird. Warum da überhaupt eine Baustelle ist an der Kreuzung und so, oder?
Nö, eigentlich nicht. Heute Morgen war ich laufen an der Elbe und da bin ich auf die Sternbrücke angesprochen worden. Und das ist noch keine Baustelle, das ist erst eine Baustelle der Zukunft. Aber jetzt Spaß beiseite und im Ernst. Ich glaube, dass man das auch ein bisschen anders sehen kann, nämlich Baustellen zeigen, dass ein Gemeinwesen an die eigene Zukunft glaubt und investiert und in sich investiert. Und deswegen sind eigentlich Baustellen auch ein durchaus positiver Ausdruck der ganzen Veranstaltung.
Da sind wir komplett einer Meinung. Also ich habe mir immer Sorgen gemacht, es gab mal Zeiten in der Palmaie, auf der Palmaie, ja. Wo man in Schlaglöchern verschwunden ist, wenn man mit dem Fahrrad da durchfuhr. Ja. Also das war dann immer so eine Berg- und Talbahn. So. Und das war gemeingefährlich. Und ich glaube, das hat sich alles verbessert. Also die geteerte Fläche, ob auf Straße oder Radwegen, ist doch schon viel besser geworden.
Ja, also ich meine, wir haben jetzt ja gerade eine schwierige Baustelle, zum Beispiel auf der Ludwig Erhard wird die Brandstraße, vormals Ost-West-Straße, ist natürlich ein Nabelöhr in Hamburg so, aber ich meine, man muss einmal sich den Asphalt angucken, der da an den noch nicht bebauten Stellen liegt, dann sieht man Querrisse, Längsrisse, man sieht das alles kaputt, da geht das Wasser rein, wenn das dann Winter ist, dann friert das da, dann springt das den Asphalt auf, das ist also kein wirklich guter Zustand und wenn man will, dass ja, man auch als Autofahrer gut vorankommt, muss man akzeptieren, dass da auch mal gebaut wird und ich meine, eine Straße, die 60.000 Autos pro Tag hat, die geht dann irgendwann auch kaputt, ne? Und deswegen muss repariert werden.
Wie sehr hast du denn eigentlich diese ganzen Verkehrsthematiken schon eingeatmet? Ich kann mir ja vorstellen, dass du früher in fremde Poesiealben nicht geschrieben hast, dass du mal Verkehrssenator werden möchtest. Wie ist das jetzt zum Beispiel im Urlaub? Wie ist das im Urlaub? Kannst du da abschalten oder guckst du dir da auch Straßenbelege an, Ampelschaltungen und Verkehrsleitungen?
Ja, lustigerweise, ich war jetzt in diesem Sommer auf den Spuren meines Großvaters aus Polen und der hat über Asphaltbelege promoviert. aber ich hatte nicht die Promotion nochmal gesucht, sondern nur das Wohnhaus von früher. Und nein, ganz im Ernst, ich gucke schon ein bisschen rum und mache auch dies und das, aber in diesem Sommer war das ein bisschen anders, weil wir eine Woche lang ein Haus am See hatten und eigentlich uns auch von diesem See nicht groß wegbewegt haben. Und insofern gab es da nicht so viel Verkehrsinfrastruktur anzugucken.
Jetzt gehört ja, also ich sag mal, eine typische Handbewegung einer Senatorin oder eines Senators ist ja diese grünen, roten oder blauen Akten zu tragen. Und zwar in größerer Häufung. Ich glaube, Thies Rabe ist der größte Aktenträger irgendwie im Senat. Jetzt ist die Frage, liest du im Urlaub oder ist das gar keine Entspannung für dich, weil du sagst, ich muss im Job schon so viel lesen?
Also erstens kann ich dir einmal sagen, bei uns ist das alles komplett durchdigitalisiert und wir haben ein fast papierloses Büro und deswegen gibt es diese Aktenmappen nicht mehr, sondern das trägst du alles mit dir rum und wenn du gerade mit dem Fahrrad unterwegs bist, auch ganz gut so, weil die sind auch ganz schön schwer. Ich lese ehrlicherweise im Urlaub total gerne, allerdings, keine besonders intelligente oder nicht zwingend intelligente Literatur, sondern gerne Krimis, gerne mit Hamburger Lokalkolorit und gerne, was sich so einfach weglesen lässt und was man irgendwie, wo man sich gut unterhalten fühlt und was man, nachdem man es gelesen hat, eigentlich auch schon wieder halb vergessen hat. So, das mache ich ganz gerne als Zeitvertreib. Ich muss gestehen, dieses Jahr aber nicht auf mein eigenes Betreiben, sondern bei jemand anders, der mitgekommen ist, das dabei hatte, habe ich dann noch die Biografie von Marcel Reich-Ranicki gelesen, weil ich mich halt mit dem ein bisschen mit der Geschichte Polens, ein bisschen mit der Geschichte meiner Familie und ein bisschen mit den jüdischen Wurzeln dort und den Ghettos in Lodz und in Warschau beschäftigt habe. Und Malce Reich-Ranicki war eben auch im Warschau-Ghetto und dann kam so eins zum anderen. Und es war aber schon ein sehr, sehr spannendes Buch, so muss ich sagen. Das hat mir auch gut gefallen.
Und wo bist du in Polen unterwegs gewesen? Entsprechend in Lodz und in Warschau oder wo?
Ja, Lodz, Warschau und dann in die Masuren. Masuren ist ja so eine Seenplatte und einfach wunderhübsch und vor allen Dingen auch sehr, sehr leer. Und da hatten wir so ein Haus am See und dann sind wir noch nach Danzig gefahren. Und Danzig ist auch wirklich eine ganz, ganz schöne Stadt. Die
oh, da bin ich ganz, auch gewesen.
Ganz, ja, ganz, ganz toll.
In diesem Sommer.
Wir waren ja letztes Jahr zusammen in New York. Dieses Jahr genau. Dann zusammen ja. Danzig.
Ja, und ich schleiche dir immer hinterher.
Ja, nee, ich laufe ja eher umgekehrt. Aber und dann ist es auch wirklich eine Stadt, die ist, ja, die hat sich auch ganz toll entwickelt. Ich war davor 20 Jahren schon mal und ich meine, da hat man schon die Substanz und das Potenzial erkannt, aber wenn man da auf dem Marktplatz steht oder auch in der Modlau ist, das ist schon wirklich cool und das Tolle in Polen ist auch, dass sie so durchaus in der Erinnerungskultur auch zwei, drei schöne Sachen gemacht haben. In Danzig gibt es ein Solidarność-Museum, was wirklich beeindruckend ist und es ist nicht nur beeindruckend für Danzig, sondern für Europa und für die Freiheit Europas und das ist ja auch gerade ein großes Thema, nicht?
Der Arbeiterführer Lech Walesa, der später auch Präsident geworden ist und auch Friedensnobelpreisträger, also den Friedensnobelpreis gewonnen hat. Du bist nicht am Pinkeln, sondern du schüttest dir gerade was zu trinken ein für die Hörerinnen und Hörer. Ich kann das Prost. Sehen tatsächlich zum Wohl. Das habe ich gelesen, dass der von 1.500 Euro jetzt leben muss und eigentlich kaum mehr klarkommt. Tatsächlich, weil ihm in Corona ganz viele Auftritte für Reden und Vorträge weggefallen sind. Ist das für dich ein mahnendes Beispiel für deine Altersvorsorge?
Also erstmal muss man sagen, wenn man da in Polen war oder in Danzig war und es in das Solidarność-Museum gegeben, muss man erstmal sagen, Chapeau, was diese Leute, aber auch dieser Mensch persönlich geleistet haben. Das ist schon beeindruckend und das ist ja in der Zeit passiert, in der ich gerade geboren worden bin und so. Also, und ich bin 81 geboren und ich war das 82 oder was ist das da losgegangen? Und dann haben wir wirklich lange gekämpft mit harten persönlichen Entbehrungen und das ist schon, ja, das macht einen schon ein bisschen traurig. Ne? Walesa ist ja auch in dem späteren Leben nicht nur Präsident Polens gewesen, sondern dann ja auch in gewisser Weise umstritten mit der Frage, wie stark er eigentlich mit der Staatsmacht kooperiert hat oder nicht. Aber bei allen Themen, die da sind, glaube ich, sind seine historischen Leistungen zumindest in meiner Ansicht nach unbestritten und das ist schon ein bisschen bitter, wenn man das hört. Ne?
Kommen wir mal zu deiner Lebensleistung beziehungsweise ja. Zu deinem Arbeitsalltag.
Nicht vergleichbar jedenfalls.
Dein, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein 49-Euro-Museum oder so. Also das 49-Euro-Ticket ist eine Riesenerfolgsgeschichte. 2,5 Wochen nach Einführung gab es schon 144.000 glückliche Hamburgerinnen und Hamburger, die sich das gekauft haben. Wie ist denn der Stand jetzt?
Ja, wir liegen so ungefähr bei 250.000 Neukunden. Also insgesamt haben wir auch alle Bestandskunden umgestellt. Dazu muss man wissen, das haben sonst fast keinen Verkehrsverbund gemacht. Wir sind fast der Einzige. Deswegen haben wir dann in absoluten Zahlen auch immer die allermeisten Kunden. Aber die ist der entscheidende und die harte Währung sind die Neukunden. Da sind wir bei über 200 oder 240, 250.000 so in dem Bereich. Und davon abgezogen sind ja schon wieder die gekündigt haben. Also das ist sozusagen die Nettozahl. Und wir haben insgesamt jetzt 960.000 Abonnenten im HVV und steuern damit auf die 1 Million Abonnenten zu. Und um da mal so einen Vergleichswert zu geben, also vor Corona waren wir unter 800.000. Das ist schon gigantisch und das zeigt natürlich auch, dass der ÖPNV attraktiv ist und dass das jetzt auch der richtige Schritt war, weil jahrelang kannten eigentlich die Hamburgerinnen und Hamburger doch, wenn wir ehrlich sind, nur steigende ÖPNV-Preise. Und mit dem Deutschland-Ticket hat sich das Ticket Hamburg AB, was im Abo vorher 96 Euro irgendwas gekostet hat, auf 49 Euro verbilligt, also praktisch halbiert. Das ist schon ein guter Deal, würde ich sagen, wenn hinzu kommt auch noch ganz Deutschland. Ne? Also so das Bediengebiet wird ja größer und ich weiß nicht, wie dir das so geht, aber ich habe auch so ein Deutschland-Ticket und ich war damit am Wochenende in Lüneburg, ich war in Ratzeburg, ich war auf dem Weg Richtung Langeoog dieses Jahr schon oder diesen Sommer schon und zurück. Mhm. Und wenn du dann da irgendwie Hamburg-Bremen, Bremen-Oldenburg, ach keine Ahnung, Sande, Esens, Bensingersiel fährst und du fährst alles mit einem Deutschland-Ticket, denkst du, schon cool. Also das macht mir schon innerlich viel Spaß, damit dann auch einfach zu fahren.
Ja. Ja, es müssen nur halt immer genügend Züge und auch Platz irgendwie nachgehalten werden.
Du, ich bin in diesen ganzen 6 Stunden pünktlich gefahren sogar und zurück auch noch pünktlich gewesen.
Das musst du von Berufswegen aus sagen. Ich könnte dir von meinen Berlin-Reisen erzählen, auf denen ich glaube, das Schnellste war eine Stunde Verspätung. Und ich bin, ich glaube, viermal in diesem Sommer in Berlin gewesen. Und da sind wirklich absurde Dinge passiert.
Ja. Ja, also ich will jetzt auch gar nicht nur loben, sondern wir haben echt ein totales Problem. Deswegen will ich dir dann auch noch einmal zum Protokoll geben. Ich wollte auch aus München zurückfahren mit dem ICE und weißt du, wie die Verspätung war? Die Verspätung war so, ich bin in Stuttgart gestrandet. Dann ist der Zug nicht mehr weitergefahren, weil sie kein Fahrpersonal mehr hatten. Die Verspätung war so groß und ich glaube, das Fahrpersonal ist in irgendeinem anderen Zug vorher hängen geblieben, dass sie einfach gesagt haben, wir setzen in Stuttgart. Das ist jetzt ja auch nicht so weit weg von München im Vergleich zu Hamburg, den Zug aus. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe bei meinen Schwiegereltern angerufen und gefragt, ob sie ihrem Schwiegersohn noch Obdach gewähren wollen. Heute Abend, und dann hat man auch einen schönen Abend, das war dann auch okay.
Ja, du Glücklicher, aber in so einem Zug sitzen ja mal locker 800 Leute, ne? Wo die dann absolut. Alle, die können ja auch nicht alle im ICE-Hotel wohnen oder ICE-Hotel. Nee.
Du, das war sowieso so eine, ich war in München und gut, ich bin morgens hingefahren um 5.30 Uhr, erster Zug, und ich hatte schon auf dem Hinweg 144 Minuten Verspätung. Da muss man ehrlich sagen, da kann die Bahn nicht so viel dafür, also da ist ja der ICE vor uns und dann ist Schafsherde gerast und deswegen war die Strecke gesperrt. Dann dachte ich so, schwamm drüber, aber zurück, das war echt die Katastrophe. Also das war wirklich nicht gut und zeigt, was man alles tun muss und dass wir wirklich viel mehr Geld investieren müssen in dieses System. Das ist schon der Schlüssel.
Was ist denn jetzt das nächste große Projekt für dich? Also womit beschäftigst du dich gerade am häufigsten, was so jetzt so im nächsten halben Jahr passieren wird, bis wir dann wieder einen Podcast machen?
Ja, in Wahrheit sind wir beim Thema Eisenbahn schon gar nicht so schlecht unterwegs. Also womit beschäftigen wir uns? U5, wir müssen dieses Jahr den Förderantrag einreichen, um Geld zu bekommen beim Bund. Und deswegen müssen wir dann eben auch eine Gesamtkostensumme nennen und ein Nutzen-Kosten-Verhältnis, was größer als 1 ist, damit wir auch das Geld bekommen vom Bund. Das zweite ist, wir haben den Verbindungsbahn-Entlastungstunnel, also diesen neuen S-Bahn-Tunnel, der in Hamburg gebaut werden soll. Hier haben wir momentan 5 Trassenvarianten, die wollen wir runterzoomen auf 1 bis 2, um dann auch weiter zu planen und das auch mit der U5 zusammen zu planen, weil die sich an verschiedenen Stellen kreuzen. Und das dritte ist, die S-Bahn nach Harburg muss besser werden, nach Bergedorf auch. Und wie das geht, das wollen wir auch dieses Jahr machen. Und das sind so die Themen, die, also das sind auch nicht so, weißt du, das sind nicht so kleine Themen, das sind so Riesenthemen. Damit muss man sich schon ein paar Mal beschäftigen. Ne? Und ja, deswegen, Bahnverkehr ist schon ein relevanter Punkt gerade in meinem Leben.
Und dann hast du noch eine entscheidende Personalie zu lösen, nämlich Henrik Falk wird in Richtung BVG abwandern. Ich habe den Eindruck, dass die Stadt bisher so gerade im Kulturbereich wirklich sehr, sehr gute Lösungen parat hatte. Also da gab es schon Zeiten, wo man sich manchmal an den Kopf gefasst hat. Setzt sich das richtig unter Druck jetzt?
Also Henrik Falk ist schon, das muss man schon sagen, ein Manager der Extraklasse. Ja? Und der das nicht nur wirklich gut kann, sondern auch eine große Vision hat und dann auch noch menschlich ein guter Kerl ist. Und das wird schon eine Herausforderung, Leute zu finden, die das auch können oder auch in der gleichen Weise können. Aber es ist eben auch so, wie Goethe so schön sagt, in jedem Anfang wohnt auch ein Zauber inne. Und diese Chance muss man auch nutzen. Und wir haben ja auch bisher bei anderen Besetzungen, glaube ich, eine gute Weiterentwicklung hinbekommen. Also ich glaube, der HVV ist durch Frau Korpe zum Beispiel auch so präsent wie selten zuvor in der Stadt geworden. Ja. Und die hat auch dieses ganze Thema Deutschlandticket wirklich in einer hervorragenden, exzellenten Weise umgesetzt, wie man das nur selten bis wenig gesehen hat in Deutschland. So, das muss man schon so klar sagen. Also die Hamburger, sagen wir andersrum, wenn man eine Umfrage macht, eine repräsentative, finden viele Leute den HVV ziemlich gut. Das ist nicht immer gleichzusetzen mit den Medien, die sich öffentlich melden, weil die erzählen natürlich von denen, ich wollte es überhaupt gar nicht.
Ja, die schreiben über Probleme.
Ja. Die schreiben über die Probleme und die sprechen auch die Probleme an, was ja auch in Ordnung ist, weil es gibt ja auch Probleme. Und einfach nur als ein Beispiel, um mal zu gefühlen, dass welche Leistung der HVV da verbracht hat, zum Beispiel die Tatsache, dass wir sofort ein leicht und einfach buchbares Ticket in der App hatten zum 1.5. hatte fast kein anderer Verbund und dass man dann auch noch das Ticket anteilig nach Tagen buchen kann. Also sprich, wenn du das jetzt am 20. oder was wir jetzt haben, am 20. August das Ticket buchst, zahlst du eben auch nur noch ein Drittel des Preises für den restlichen Monat. Das hat praktisch kein anderer Verbund und das macht es natürlich extrem attraktiv und führt dazu, dass wirklich viele Leute auch das Ticket beim HVV gekauft haben.
So viel Lob in diesem Podcast für deine Institution. Wir sind am Ende unseres Gesprächs und da kommt...
Nice. Oder Scheiß.
Was ist dir denn aufgefallen, was dir ganz besonders gefallen hat? Oder was gibt es irgendwas, was du auch nicht so toll fandest?
Naja, was ich jetzt, das bezieht sich jetzt nicht zwingend auf Hamburg. Ich weiß nicht, ob deine Rubrik nur in Hamburg spielt, aber ich beobachte schon sehr stark, was wir gerade in Deutschland sehen mit dem Aufstieg des Faschismus. Man muss das mal so klar sagen. Und auch der Rechtsextrem, nicht nur im Osten Deutschlands. Und das macht mir nicht nur Sorgen, sondern ich glaube ehrlicherweise, dass es ziemlich scheiße ist. Und dass wir dort gucken müssen, dass wir da aufwachen und auch gegenhalten müssen. Und deswegen hier in der Frage, nice oder scheiß, ist das mein Beitrag.
Lieber Agnes, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir natürlich in den nächsten Wochen und Monaten mehr nice als scheiß. Und in diesem Sinne sage ich Ahoi.
Ahoi, Lars.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.